ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, wir grüßen euch vom schönsten und zugleich hässlichsten, aber in jedem Fall faszinierendsten Berg der Tour de France. Willkommen vom Mont Ventoux. Ich weiß gar nicht, ob jemals ein Podcast hier oben aufgezeichnet worden ist. Auf jeden Fall für uns das erste Mal. Schön, dass ihr dabei seid am zweiten Ruhetag der Tour. Und bevor sich die Fahrer hier morgen hochquälen, haben wir uns das zur Aufgabe gemacht, heute hier hochzukommen mit dem Auto. Und wir haben es auch tatsächlich geschafft. Michael Ostermann ist hier, Moritz Casalet, Fabian Wegmann ist noch unterwegs. Und es ist ja, wenn ihr aufmerksamer Tourfunkhörer seid, euch nicht entgangen, dass Michael noch nie hier oben war. Michael, was sagst du?
Ja, ich bin überwältigt, muss ich sagen. Das ist schon im Auto beeindruckend und ich bin beeindruckt von den vielen, vielen Radfahrern, die hier hochgefahren sind. Wenn man dann hier oben steht, dieser Blick, diese kahle Steinwüste, die sich einem bietet, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man sich wie ich mit der Geschichte der Tour de France beschäftigt und schon 22 Mal die Tour de France als Reporter begleitet hat und endlich hier oben steht, weiß man, was dieser Berg für eine Bedeutung hat. Also fantastisch.
Ja, wir sehen die kahle Wüste mit den hellen Steinen. Wir sehen darunter, aber unten, also es, als würde man auf einem Turm stehen. Links und rechts ist es flach. Da unten die Provence, bisschen Hügel, ja, aber bei weitem nicht so hoch wie hier. Und ganz da hinten, leider sind jetzt auch ein paar Wolken hier, also wir sind teilweise auf Höhe oder sogar über den Wolken. Ganz da hinten könnte man an richtig guten Tagen sogar das Mittelmeer sehen. Das denken wir uns jetzt einfach mal dazu. Also mit viel Fantasie sehe ich da einen Horizont, vielleicht ist es das sogar. Aber der Weg hier hoch war auch schon sehr beeindruckend. Das Schöne ist, man sieht diesen Berg wirklich schon von Weitem. Wir sind heute Morgen aus Montpellier gekommen und sind jetzt 6 Kilometer vor Bédoin, aber schon seit einer Stunde fahren wir auf diesen kahlen Riesen zu. Und jetzt haben Michael und ich gehalten an einem Erdbeerstand neben Weinstöcken und gucken auf den Berg.
Es ist ein bisschen so wie für die Fahrer auch morgen, die ja auch 149 Kilometer quasi auf diesen Riesen der Provence zufahren und ihn wahrscheinlich lange Zeit auch im Blick haben werden. Und es ist eine aufregende Szenerie. Also ich war ja schon ein paar Mal hier, ich war noch nie oben. Aber was ich immer so faszinierend finde, ist, man kommt ja eigentlich aus einer ganz, ganz grünen Landschaft. Es gibt viele Wein.
Wir stehen hier jetzt zwischen Wein.
Genau, wir stehen hier in so einem Weinstock mit Zypressen. Und auch der Hang des Ventoux ist ja auch bewaldet. Und dann kommt eben dieser kahle Gipfel mit dem Observatoire oben, also dem Observatorium oben, und das ist wirklich ein faszinierender Anblick, der sich dann schon auf der Anreise so bietet. Toll.
Von Weitem sieht man ihn. Und jetzt fahren wir weiter. Es gibt 3 Wege rauf auf dem Mont Ventoux und wir wählen den auch die Fahrer morgen nehmen, über Bédoin und dann geht's rein in den Pinienwald. Aber hier unten ist heute Markt, also als wäre es nicht schon chaotisch genug, ist hier noch eine Menge Trubel zusätzlich. Und hier treffen wir Fabian auch, der anders als wir nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad hochfährt, wie es sich halt gehört für einen ehemaligen Radprofi.
Ja, also Taschen, Hüte, Panflöte könnte ich noch mitbringen.
Ich habe ganz viele Gerüche in der Nase gehabt von schönen Gewürzen aus der Provence. Es gibt Taschen, wie gesagt, habe ich auch viele gesehen. Halbe Hähnchen,
das kommt mir nämlich gerade hier in die Nase und ich glaube, ich hole mir noch einen. Also ich weiß nicht, oder später, mal gucken.
Michael und ich sind gerade schon mal durchgelaufen, das ist wirklich irre, wie viele Leute uns angesprochen haben. Also sei es von, ey, wir hören jeden Tag euren Podcast oder cool, ARD, Mensch, geil, dass ihr hier seid und so.
Ich habe schon 5 Fotos gemacht und ich habe das Rad nicht rausgehabt, da waren schon 2 dran, ja.
Haben die dich verwechselt?
Aus Münster sogar, ja. Die haben mir gedacht, bist du nicht Michael Ostermann?
So, jetzt schwingst du dich hier aufs Rad, wie lange brauchst du denn hoch?
Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich schneller als ihr.
So? Mhm. Wir stoppen die Zeit.
Ja, da sind so viele unterwegs, die fahren nur zickzack.
Ja, dann schwing dich mal rauf und dann wir sehen uns.
Quatschen dann.
Ja. Ne? Mal gucken, wo wir so angehalten werden.
Ich freue mich. Bis gleich.
Und nach ein paar Kilometern bergauf treffen wir rechts am Straßenrand Marco und David aus Münster. Die hatten mich die vergangenen Tage schon angeschrieben bei Insta und haben auf uns gewartet. Und mit denen haben wir kurz geschnackt. Das ist ganz spannend, was sie erzählen.
Wir sind gestern erst, als wir angekommen sind, einmal hochgefahren, den Anstieg hoch, aber am ganzen Anstieg ist es nicht erlaubt, mit Wohnmobilen am Streckenrand zu stehen. Da kam dann auch direkt der Ordnungsdienst und hat uns ja das ganz nett erklärt und gesagt, hier geht's nicht, es wird zu voll morgen. Und ja, dann sind wir wieder umgedreht und hatten dann Glück, hier am Streckenrand noch einen tollen Ort zu finden.
Wir trinken gerade Weißwein Sprite.
Wie bitte?
genau, heute Morgen gab's Rührei und heute Abend gibt's Burger.
Das klingt nach einem guten Leben hier.
Total, also ist schon irgendwie ein tolles Erlebnis, mit der Tour mitzufahren und dann auch zu sehen, was rundherum passiert, wie viele Leute hier hochfahren und die dann anzufeuern, auch jetzt am Ruhetag, also einen Tag bevor die Fahrer kommen, dann die ja quasi Hobbysportlerinnen und Hobbysportler anzufeuern. Das ist schon toll irgendwie. Kriegt man das nochmal mit, was da wirklich im Tross der Tour so los ist.
Ja. Seid ihr zum ersten Mal bei der Tour?
Ne, ist jetzt das 6. oder 7. Mal. 2018 waren wir das erste Mal. Genau, und seitdem im Prinzip außer Corona jedes Jahr.
Und ihr kommt ja gerade aus Deutschland, ne? Erzählt uns doch mal, was ist in Deutschland so los? Also auch Florian Lippowitz in aller Munde oder was ist so das Echo?
Genau, also man merkt jetzt, wo wieder, also nach Emo mit Lipo jetzt wieder ein Fahrer richtig gut im Gesamtklassement dabei ist, dass auch in Deutschland wieder mehr Interesse oder richtig großes Interesse für die Tour da ist, dass mehr verfolgt wird. Auch bei uns im Freundeskreis, die jetzt vielleicht nicht so wie wir richtige Fans sind zu Tour fahren, haben das auch mitbekommen und haben uns irgendwie angesprochen, ja, der Lipowitz ist ja gut unterwegs. Also man merkt, ja, durch einen deutschen Fahrer ist die Beachtung auch wieder ein bisschen größer für die Tour.
Was ist hier bei euch los, wenn ihr morgen vorbeifährt?
Hier ist natürlich Randale dann. Wir stehen an der Strecke, feuern die an, haben so ein paar Sprüche, die wir dann immer alle, alle, jip, jip und so. Also es geht dann richtig ab hier morgen.
Aber ist noch nichts auf die Straße gemalt, ne? Oder kommt das noch?
Das kommt noch. Wir wollten es heute Nacht machen, dann hat es geregnet und ja, kommt dann heute Nacht.
Was schreibt ihr drauf?
Schreibt auf jeden Fall Lipo, den wollen wir auf jeden Fall hochschreien. Nils ist auch ein Fahrer, den wir seit Jahren immer unterstützen. Also ein dickes Nils wird es auch geben. Ja, genau.
Und dann Tourfunk natürlich.
Ja, ja, das darf nicht fehlen. Ja, ja, ganz groß, Tourfunk.
Natürlich, ja.
Jetzt kommt er, da ist er. Fabian Wickmann kommt, meine Damen und Herren. Bist du auch schon hier?
So, ihr habt doch abgekürzt, ganz ehrlich. Ihr seid nicht die Originalstrecke gefahren.
Nee, das stimmt. Wir sind ja den Markt gefahren. Ja.
Siehste? Siehste? Ja.
Guck. Guck mal, das sind deine Münsteraner hier.
Ja, moin.
Und direkt hinter dem Chalet Renard, das ist sozusagen die Vegetationsgrenze, da wo der Berg so langsam kahl wird, treffen wir Luke und seine Freunde aus Köln. Auch die haben mich vorher angeschrieben und der Empfang ist sensationell. Das ist ein geiler Empfang, vielen Dank.
Wir sind jetzt seit 2 Tagen hier und wollten jetzt heute mal hier ein bisschen an der Straße anfangen zu feiern.
Mit Pilzken in der Hand.
Mit Pilzken in der Hand, genau.
Ja. Erzähl doch mal, wie ist es hier oben? Das ist kalt auf jeden Fall. Also unten sind 27 Grad, hier sind glaube ich nur noch 17.
Ja, aber wir hatten auf jeden Fall eine Todesnacht hinter uns. Also diese Nacht war hier Sturm und Gewitter, fast alles weggeflogen, aber wir haben es doch gut abgesichert. Also es mussten schon welche vom Dachzelt ins Auto flüchten und wir haben es aber im Zelt ausgehalten, wir zwei. Also. Aber es war schon heftig diese Nacht hier.
Also mit Oropax kann man fast durchschlafen. Zweimal aufgewacht, aber heute Morgen noch abgespannt, war super. Total entspannt.
Was macht ihr jetzt hier die ganze Zeit? Es geht ja morgen eigentlich erst so richtig los.
Wir stehen hier seit 1,5 Stunden und haben den Spaß unseres Lebens, wenn die Leute hier hochfahren und du feuerst die einfach an. Ist einfach. Also wir machen hier Stimmung für alle, glaube ich.
Ist geil.
Wir sind jetzt, glaube ich, zum 3. Mal bei der Tour hier. Letztes Mal war ja, wo die 2-mal hier hochgefahren sind. Das war schon Hammer, aber jetzt auch nochmal 3 Tage vorher hier, das ist schon geil.
Was ist denn los, wenn die Fahrer morgen hier langkommen?
Ja, wir haben da was Kleines vorbereitet, das wollten wir euch mal zeigen. Wir haben einen kleinen Song für Florian Lippowitz gemacht.
Ja, mach mal.
Er kam aus dem Wind, aus dem Regen, mit ja. Flaschen im Arm und dem Feuer im Blick. Vom Helfer zum Held auf steilen Wegen, fährt der Progacar einfach zurück.
Oh, Lippo, oh, Lippo, du König der Tour.
Das ist ja eine Sensation. Wie habt ihr das denn gemacht?
Ja, wir haben ein paar Infos in ein Programm gespült und dann hat uns das ausgespuckt, da sind wir ganz ehrlich. Ein bisschen mit KI-Hilfe.
Ein bisschen, aber es klingt also perfekt.
Ey. Also wie gesagt, die Infos kamen alle von uns und dann, weil wir sind so begeistert von diesem Jungen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was er dieses Jahr abliefert. Hammer. Unfassbar.
Ja, aber was ist denn, also spielt ihr das nicht dann abmachen, wenn er vorbeikommt? Nee, macht ihr irgendwie Radau einfach.
Doch, das Lied werden wir schon abspielen und wir sind ein bisschen höher noch und bauen uns um 8 Uhr auf und dann schauen wir mal. Also das wird schon gut werden. Wir haben Erfahrung, Motorerfahrung, das ist schon okay. Mann, der hat sich schon so verdient, das ist eine... Das für Deutschland ist das, für den Radsport, für alles drum und dran ist das einfach. Das mussten wir haben.
Wir sind wieder Werwolf!
Das mussten wir einfach haben. Das ist verdient, das ist klasse und wollen wir hoffen, dass bei Bora jetzt vernünftig weitergeht.
Bleibt er denn Dritter?
Ich hoffe, dass er Dritter bleibt. Ich glaube nicht, dass er Zweiter wird, aber Dritter wird er mit Sicherheit bleiben, weil ich glaube nicht, dass da noch groß passiert.
Oscar Only, keine Chance.
Der wird morgen Pogacar gewinnen. Das wird er sich nicht nehmen lassen, aber Lippo, mal schauen. Ich denke mal, Dritter, Vierter müsste drin sein.
Und dann sind es noch 6 Kilometer bis oben und das sind scheinbar endlose Kilometer für die Fahrer durch diese Geröllwüste. Also hier wird der Berg so richtig hässlich und zwar in vielerlei Hinsicht, weil er wirklich einfach unfassbar brutal ist. Und dann kommen wir an die Stelle, an der 1967 Tom Simpson verstorben ist. Ihr kennt Teile der Repo von damals aus dem Tourfunk-Intro, aber die hat natürlich noch mehr zu bieten, unter anderem eben genau diesen Moment.
Wir haben die Vegetationsgrenze verlassen, totes Kalkgestein umgibt die Fahrer und uns, aber wir haben ja bereits alles gesagt, was es über diesen Mont Ventoux zu sagen gibt. Man kann es einfach nicht in Worten ausdrücken, was sich hier tut. 1,5 Kilometer vor dem Gipfel sahen wir rechts an der Straße den ehemaligen Weltmeister Tom Simpson aus England. Völlig zusammengebrochen liegen. Er erhielt eine Sauerstoffdusche. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Ja, circa 1 Kilometer unterhalb des Ziels gibt es ein Denkmal für Tom Simpson, der hier an diesem tragischen Julitag 1967 gestorben ist. Ihr habt es gerade gehört. Es ist ein Stein, weißer Kalkstein, der quasi so ähnlich ist wie das, was wir hier überall um uns sehen, darauf eine Marmorplatte, die ihn, die Silhouette des Radfahrers Tom Simpson zeigt, ein Bild von ihm. Und viele Radsportfans legen Flaschen hier ab, Mützen liegen dabei, es sind ein paar Steine aufgetürmt, so kleinere Steinchen aufeinander getürmt. Es geht ein paar Stufen hoch zu diesem Mahlmal von der Straße weg. Das ist die Stelle, an der es passiert ist und an die jetzt erinnert wird. Und viele britische Radprofis, wenn sie morgen hier vorbeikommen, salutieren oder ziehen sozusagen virtuell den Hut oder symbolisch den Hut, um an Tom Simpson zu erinnern.
Und dann haben wir es geschafft. Also geschafft in Anführungsstrichen, mit dem Auto ja kein Problem. Aber Fabian schafft es auch. Eine halbe Stunde nach uns etwa ist er oben am Ziel.
Boah, ist das schön.
Gut, ne?
Oh, herrlich. Und ein frisches Kaltgetränk noch dabei.
Wie war es unterwegs?
Super. Doch wieder anstrengender als gedacht.
Was macht diesen Berg so mega schwer?
Unten rein das Stück, das ist, also jetzt zweigeteilt, ne? Unten rein im Wald ist er einfach brutal steil und der setzt nie ab. Das ist immer, geht's immer einfach gleichmäßig steil berghoch. Und da bist du am Château Reynard, dann denkst du, ja, da setzt er mal einmal zum ersten Mal wirklich ab und dann kommt der Wind. und die Hitze. Weil im Wald hast du noch so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen geschützt und hier oben ist dann halt gar nichts.
Guck mal, jetzt ist es für dich schon hart. Jetzt haben wir gerade hier einen Fan getroffen, der macht was ganz Verrücktes.
Ja, wir haben uns angemeldet beim Le Club de Singlet, wollen heute dreimal den Berg erklimmen, den Mont Ventoux. Wir haben heute früh, sind wir gestartet um 7:30 in Benoit, hier hoch, nach Malocène runter, von Malocène wieder hoch. Und jetzt rollen wir entspannt runter nach Sault, kurz Mittagessen gehen und dann werden wir nochmal die 25 Kilometer in Angriff nehmen zum Mont Ventoux.
Und dann wisst ihr, was ihr geschafft habt?
Dann wissen wir, dass wir 137 Kilometer und 4400 Höhenmeter gefahren sind.
So, Fabian, für dich ein Vorbild, oder?
Für mich nicht, für meinen Vater, glaube ich. Der will das auch noch machen. Ja, aber der ist ja erst 81.
Okay, hat er noch nicht
schon. Ja, das wollen wir dieses Jahr nochmal in Angriff nehmen.
Krass.
Aber ich fahre mit dem Auto hinterher.
Ja, wir haben ja gerade schon gesprochen, also Michael ist ganz fasziniert von diesem Berg und tatsächlich, wenn man hier so sitzt, also das ist wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre, allein hier oben mit den vielen 100 Radsportlern, die hier oben angekommen sind und wenn wir hier runter gucken auf die Straße, die sich da so die Geröllwüste schlingelt, auch nochmal Hunderte, die jetzt nachkommen. Was wird das hier morgen geben, Fabian?
Da kommen richtig viele Leute, glaube ich. Also das wird eine Völkerwanderung. Unten in Bedouin waren wir ja schon, da bin ich ja gar nicht durch die Stadt gekommen und 1000 Leute, ewig viele Deutsche. Also Wahnsinn, ja, wie viele, ne, Deutsche mich da angesprochen haben und ständig Fotos gemacht und richtig geil. Also ich glaube, das wird ein richtiges Spektakel.
Wir sind ja auch hier oben, allein auf dem Gipfel, schon von mehreren Leuten angesprochen worden. Ja, wir hören den Tourfunk und geil und cool, wann zeichnet ihr denn auf?
Ja, ist faszinierend. Also ich mache einen ja auch ein bisschen stolz, darf man ja zugeben, dass unser Podcast scheinbar gut ankommt und die Leute das gerne hören. Und das tut einem ja auch gut, ne? Wenn man so ein Feedback bekommt und angesprochen wird irgendwie. Fand ich super auch. Also Leute da auf dem Markt in Benoit, die einfach gesagt haben, ihr seid doch vom Tourfunk, ich weiß gar nicht, ob die unsere Bilder auf dem Handy haben und rumlaufen und gucken, wie wir aussehen, weil normalerweise hört man uns hier nur, oder ob sie uns an der Stimme erkannt haben, keine Ahnung, aber sehr schön auf jeden Fall.
Ja, es ist auf jeden Fall eine große Freude, diesen Podcast zu machen und das auf diesem Gipfel, der für viele Radsportler der absolute Horror ist. Wer hat denn morgen hier Freude hochzufahren? Gibt es überhaupt jemanden, der Bock hat, außer Tadej Pogacar?
Oh, alle, die vorne ankommen. Doch, ich glaube, Lipowitz freut sich auch. Der ist so gut drauf. Aber der wird natürlich auch ein bisschen Respekt haben. Aber ich glaube, der sich am meisten freut, ist, glaube ich, ein Pogacar. Weil der weiß ganz genau, wenn ich nicht stürze, wenn nichts passiert, dann gewinne ich auch.
So einfach ist die Rechnung leider, ne?
Muss man sagen, leider schon, ja. Also vor 2 Jahren war das noch nicht so. Letztes Jahr hat sich dann so abgezeichnet, aber dieses Jahr ist er einfach unschlagbar.
Wir haben ja eben die Fans gehört und getroffen, die ihn heute und schon feiern und morgen dann nach oben tragen werden. Und wir haben auch Florian Lipowitz gesprochen. Bernd Arnold hat das getan im Teamhotel. Hören wir mal rein.
2 Wochen sind rum. Wenn Sie vor der Tour gesagt hätten, dass Sie nach 2 Wochen auf dieser Position stehen, was hätten Sie gesagt?
Ja, ich hätte es natürlich sofort unterschrieben. Ja, ich bin ohne Erwartungen in die Tour rein. Ich wusste, die Form ist gut, auch wenn ich die ersten paar Tage, ja, mich nicht so gut gefühlt habe. Die Beine sind zum Glück zurückgekommen und natürlich bin ich super happy, wie die 2 Wochen verlaufen sind. Und ich freue mich dann schon auf die 3. Woche und ich hoffe, dass die Beine so bleiben.
Jetzt sind Sie noch nicht so lange im Radsport, aber doch schon ein paar Saisons. Warum läuft diese Saison so gut? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ist es Trainingshöhenlager, vielleicht einfach nur gesund geblieben oder Intervalltraining, Ernährung? Was ist es vielleicht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste war, dieses Jahr relativ gesund durch die Saison zu kommen. Ich hatte die letzten 2 Jahre immer wieder mit längeren Pausen zu kämpfen. Dieses Jahr haben wir es richtig gut hinbekommen und natürlich war jetzt zweieinhalb Mal in der Höhe. Ich war vor der Tour nochmal 10 Tage. Ich merke einfach für mich selber, dass er nochmal einen Schritt nach vorne geht und im Vergleich zu letztem Jahr bin ich auch noch mal ein Kilo leichter. Ich glaube, dieses Jahr lief alles optimal und ich denke, das ist auch, warum es so gut läuft.
Stimmt es wirklich, dass Sie Ihr Essen abwiegen?
Ich bin kein Fan davon, aber genau im Höhentrainingslager haben wir das jetzt so gemacht und ich habe auch ab und zu ein bisschen mehr gegessen, aber ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man Gewicht verlieren will, dann ist es auf jeden Fall die richtige Herangehensweise, weil dann kann man alles gut tracken und auf jeden Fall vermeiden, dass man zu wenig isst.
Was passiert in Ihrem Heimatort? Was kommt zu Ihnen hier rüber?
Ich habe nicht ganz so viel mitbekommen. Ich weiß auf jeden Fall, dass alle mitfiebern und alle vorm Fernseher hocken und das freut mich natürlich wahnsinnig, das mitzubekommen.
Pogacar hat sich positiv geäußert Ihnen gegenüber. Was ist es für Sie als junger Mann, neben so einem Superstar da den Berg hochzufahren, ein bisschen zu plaudern und dann auch noch ein Lob abzubekommen?
Ja, man freut sich natürlich wahnsinnig. Ich selber würde mich auch als Pogacar-Fan bezeichnen. Und dann von so jemandem ein Kompliment zu bekommen, freut mich natürlich wahnsinnig. Und vor ein paar Jahren bin ich noch vor dem Fernseher geguckt und habe ihn selber beim Rennenfahren zugeschaut. Und jetzt selber ein Teil davon zu sein, da geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung.
Es geht in die 3. Woche, da gibt es ein paar große Herausforderungen. Wie sieht's aus? Nervosität, Bammel, Freude?
Also Freude gerade, dass es heute einen Ruhetag gibt und dann schon Vorfreude. Ich hoffe, die Beine bleiben so. Ja, gestern war ich schon ziemlich müde, heute bin ich auch müde aufgewacht. Deshalb ist der Ruhetag genau richtig und dann hoffe ich, dass ich mich heute gut erholen kann. Und dann überwiegt die Vorfreude.
Fabian, wir haben ja auch in den vergangenen Tagen schon häufiger darüber gesprochen und Ralf Denk warnt jetzt auch nochmal vor dieser dritten Woche, weil wir alle nicht wissen, wie kommt er da durch, ist es seine zweite Grand Tour, was macht er für einen Eindruck auf dich?
Ja, bisher super stark, total konstant, super konzentriert, auch gestern, als der Sturz war, hat er sich nicht beirren lassen, ist hinterher gefahren, war ganz ruhig dabei, aber natürlich, also er weiß, dass er 3 Wochen durchfahren kann, das hat er gemerkt bei der Vuelta letztes Jahr, als er 7. geworden ist, der ist Paris-Nizza 2. geworden, jetzt bei der Dauphiné 3., aber die Dauphiné sollte ja auch eigentlich sein Saisonhöhepunkt sein und jetzt hat er die Tour quasi noch so oben dran gehängt. Und da weiß man natürlich nie, wie lange die Form dann hält. Also er war ja schon in mehr oder weniger in Topform bei der Dauphiné, aber vielleicht war es auch noch gar nicht Topform, ja. Vielleicht kommt die ja noch in der dritten Woche. Also ich glaube, so eine gewisse Unbekannte ist da einfach noch vorhanden, aber bis jetzt hat er einfach einen super Eindruck gemacht und nicht einmal Schwäche gezeigt.
Lass uns doch mal auf diesen Berg gucken, diesen Berg runter. Wir sehen da ganz unten, also Kilometer von uns entfernt, blitzt es so ein bisschen, das ist die Sonne, die sich in Scheiben der ganz vielen Wohnmobile spiegelt. Die Wohnmobile haben da einen Parkplatz. Ansonsten ist dieser Aufstieg fast komplett gesperrt für normale Fahrzeuge. Wir mit unserem akkreditierten Auto dürfen jetzt ja doch hoch. Zwischendurch hatten wir Sorgen, dass wir nicht hochkommen dürfen. Und wir sehen die. Also das heißt, da unten sieht man auch den Gipfel schon. Und man hat zwischendurch das Gefühl, jetzt ist er nicht mehr weit. Und dann biegt aber diese Straße nochmal 3-4 Mal rechts ab und hat diese Kehren. Welche Psychologie musst du da haben, um das auszuhalten?
Ja, am besten ist, wenn man den mal einmal gefahren ist, weil, also ich wusste das noch, dass es weit ist, aber unten steht ja auch ein Schild, das sind halt 7 Kilometer noch.
Und vom Chalet Renard, ja.
Genau, und der sieht so nah aus, also zum Greifen nah, wirklich. Und dann denkst du so, jetzt musst du rum und dann geht's nochmal in den Berg rein, nächste Kurve und dann weiter. Aber man muss sagen, er ist hinten raus nicht mehr so steil. Also es ist schon, er macht den Wind hinterher aus hier oben raus. Heute war es jetzt das meiste Rückenwind. Von daher ging das jetzt auch. Aber die größten Schwierigkeiten sind eigentlich unten im Wald.
Heute ist Rückenwind, es ist schon auch windig hier, klar. Der Wind ist komplett ungeschützt hier über dem Berg, hier ist ja nichts, was ihn aufhalten könnte. Welche Rolle könnte er schlimmstenfalls spielen? Also wenn er von vorne kommt, ist blöd, ne?
Nein, zum Attackieren ist das dann doof, aber zum Mitfahren ist es gut. Also da hat man halt mehr Windschatten, ja. Und dann
ist größer.
Der Effekt ist dann größer und dann ist es natürlich schwieriger wegzufahren. Je nachdem, also einem Pogacar zu folgen, ist dann vielleicht einfacher, wenn er Gegenwind hat. Wenn er Rückenwind hat, ist er nicht aufzuhalten.
Ja. Fabian sagt, Michael, also bestenfalls kennen Sie die Strecke, als wir hochgefahren sind. In die letzte Kurve rein, die ist nochmal mega steil. Und da haben wir über Toni Martin gesprochen. So. 2009 ist er 2. geworden und der kannte diese Kurve eben nicht. Und wenn er sie gekannt hätte, hätte er ja vielleicht gewonnen.
Ja, ich habe das. Holger ist nicht hier, der wüsste natürlich sofort, wer sein Gegner war an dem Tag.
Garate.
Garate. Und es war wirklich so, die kamen gemeinsam in diese Kurve und Garate ist dann irgendwie in dieser Kurve halt innen losgefahren und Toni Martin ist sitzen geblieben und hat dann hinterher gesagt, er wusste nicht, dass diese Kurve noch kommt oder beziehungsweise, dass direkt hinter der Kurve das Ziel ist und deswegen ist er da gar nicht, hat er da nicht sofort reagiert und das hat ihn letztendlich den Etappensieg gekostet wahrscheinlich. Und das weiß man nicht, wenn sie beide gesprintet wären, er ist immer noch offen gewesen. Aber das war so ein Moment hier am Ventoux. Ich wollte noch einmal sagen, man muss den Berg kennen. Muss man den auch im Rennen gefahren sein oder reicht es, den Berg zu fahren sozusagen in einem Recon? Also das machen sie ja immer alle. Ich denke jetzt auch an jemanden wie Florian Lipowitz, der natürlich ganz neue Erfahrungen macht jeden Tag hier bei der Tour. Ist das für den vielleicht ein Nachteil, in Anführungsstrichen, dass er den Berg im Rennen noch nicht gefahren ist?
Das macht keinen Unterschied. Also genau das, was du gerade gesagt hast, also mir ist das auch sofort wieder in den Kopf gekommen. Toni Martin und diese Kurve da, wo ich dachte, boah, wie
die ist aber
das
auch kann, steil,
ja. Ja, aber wenn man das gekannt hätte, ne, dann bereitet man sich vor und Garate, der wusste das ganz genau und ich hatte das dann hinterher noch im Fernsehen gesehen, hab gesagt, wie fährt der denn daran? Kennt er das nicht? Nein, er kannte es nicht. Deswegen, das muss man einfach wissen, dass auch ein Lipowitz, wenn es dann auf die letzten Meter geht, denn wenn du da überrascht wirst, kannst du ruckzuck 10 Sekunden verlieren wieder. Ne? Also du verlierst keine Minute mehr, aber das ist dann genau der Antritt. Und wenn es vielleicht sogar um Sieg geht, ist das natürlich dann entscheidend. Aber ansonsten macht es dann keinen Unterschied, ob du den im Rennen mal hochgefahren bist oder im Training. Du musst wissen, wo es am steilsten, wo gibt es vielleicht mal so ein Chalet Renard, wo du im Einpass mal so 200 Meter hast, wo du einmal durchatmen kannst. Da legst du wirklich auch die Scheibe auf, da kannst du nochmal ein bisschen Gas geben, ne? Dass du sagst, also bis dahin quelle ich mich ran oder bleibe ich dran. Dann kann ich mich so ein bisschen ausholen. Also das ist dann im Kopf sehr wichtig, sowas.
Ist das eigentlich so, dass wenn man, also das ist ja nicht der einzige Anstieg bei der Tour de France, holt man sich das dann nochmal in Erinnerung am Tag vor der Etappe? Hat man das alles abgespeichert, auch die steilen Stellen, das weiß man einfach? Alleine durchs einmal besichtigen und dann hat man so ein Radfahrergedächtnis, wo man genau weiß, an der Rampe geht's da so hoch?
Also bei mir war das so. Also ich kann sehr gut mir Wege merken. Das ist einfach so, egal wo ich bin, wo ich mal war, wenn ich wieder an dem Ort bin, also im Vorfeld daran zu denken, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer, aber wenn ich den Ort dann sehe, dann weiß ich ganz, okay, jetzt kommt das. Also das war mir alles sofort wieder bekannt hier, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, dass ich hier hochgefahren bin. Also da ist jeder wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich auch. Wichtig ist, dass du es dann in dieser Situation im Rennen wieder erkennst, weißt, okay, geht bis dahin, geht Berg hoch, dann setzt da ab. Aber heute hast du natürlich auch diese elektronischen Vorteile. Ne? Du hast das auf dem Computer drauf, die Höhenmeter, die Steigungsprofile. Du kannst dir alles auf VeloViewer nochmal angucken. Das Teamauto kann dir ganz genau sagen, die nächsten 500 Meter, wie steil die sind im Schnitt oder solche Sachen. Also das ist schon ein bisschen einfacher geworden.
Es ist ja morgen eine relativ einfache, flache Etappe durch die Provence. Und dann kommt der Anstieg. Hat das Auswirkungen auf diese Etappe, dass du eben nur, in Anführungsstrichen, diesen Schlussanstieg hast?
Sie tut den Fahrern, glaube ich, allen gut. Weil erstmal flach, das ist für jeden nach dem Ruhetag zum Einrollen ist das super. Und dann nach 140 Kilometer ist man schon warm, keine Sorge. Und dann fährt jeder eigentlich sein Tempo hoch. Also ich sag mal, für 80% des Feldes ist eigentlich unten Ziel. So, dann fahren die hoch und dann ist das Rennen vorbei.
Karenzzeit ist auch kein Thema morgen, ne?
Karenzzeit ist dann überhaupt kein Thema, genau. Und dann fährst du unten rein, fährst deinen Stiefel hoch oder machst halt noch deine Arbeit die ersten 1, 2, 5, 8 Kilometer, je nachdem. Aber die meisten, sag ich mal, haben unten ihre Arbeit getan und schwenken dann aus. Weil, also ich gehe davon aus, dass wir nach dem Kilometer nach vorne noch 15, 20 Mann haben.
Und die Topfahrer haben natürlich voll den Tunnel morgen, ne? Also die wollen hier hochbrettern und das Ding gewinnen oder eine gute Zeit rausfahren. Können die, für die es darum nicht geht, tatsächlich auch so ein bisschen das genießen? Also ich rede jetzt nicht nur über die Menschenmassen, die hier links und rechts stehen werden, sondern eben auch dieser fantastische Ausblick. Haben die einen Sinn dann dafür oder ist es dann eben auch doch noch zu anstrengend?
Auch ich glaube, morgen ist so ein Tag, da könnte man das genießen, wenn man so ins Gruppetto geht, wenn man den Tag gut überstanden hat und man weiß ganz genau, so, ich kann mir 20 Minuten einkassieren hier auf dem Weg nach oben und genieße das einfach, wie die Zuschauer da mich da hochpushen, weil das macht schon sehr, sehr viel aus. Also wenn rechts und links die Leute stehen, du kannst einen Ticken schneller fahren, ohne dass du es dann, manchmal muss man, also bei mir war es so, man muss sich dann manchmal wirklich zusammenreißen, dann normal zu fahren, weil dann fängt man wieder an, tiefer zu gehen und auch im Gruppetto, dann schreien.
Da ist die Cola-Dose runtergefallen. Holen wir natürlich gleich wieder, die bleibt hier nicht liegen.
Genau. Also das pusht schon enorm, wenn einfach Tausende von Leuten stehen und deinen Namen schreien oder einfach dich anfeuern. Und das ist ja hier, das ist auch das Geile bei der Tour, ne? Ist egal, ob du jetzt Pogacar heißt oder ist das dann despektierlich, wenn ich jetzt Fabian Wegmann, genau so, oder Phil Bauer, sag ich mal, wenn für Michael Ostermann, nein, aber wenn du egal wo, jeder auch, und ich sag mal sogar der Letzte, der hier hochfährt, wird genauso angefeuert oder vielleicht sogar noch mehr als an Tadej Pogacar. Und das ist einfach geil. Das ist großartig. Ich hatte gestern noch ein Video gesehen von Remco Evenepoel. Da ist ein Spanier neben dem Meer gelaufen, als der ausgestiegen ist und hat immer geschrien, ja, Wenger. Und dann ist er ausgestiegen. Remco ins Auto und dann sagt er nur so, oh no, 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 no. Oh, Wenger, super grande. Und hat ihn weiter angefeuert. Und es ist einfach, ich finde, dass diese Fans sind einfach, egal was ist, die sind einfach, die freuen sich einfach und sind und pushen ein.
Gibt natürlich auch ein paar Idioten, die gut gemeinte Sachen machen, die aber echt nervig sind für Fahrer. Ne?
Genau. Das auf jeden Fall, das sollte jeder, der hier auch jetzt auch den Podcast vielleicht hört, der auch hier ist, das ist alles geil, geht auf die Straße da, aber geht auch wieder zurück. Guckt es nicht euch durch die Lupe an, da durch die Linse an im Handy, sondern guckt auf die Straße. Dreht euch nicht um und winkt in die Kamera. Das ist wirklich gefährlich, weil die Fahrer gehen davon aus, dass ihr zur Seite geht. Das ist die Rennstrecke und man fährt wie in so einem Tunnel, man fährt drauf los und ja, die Fans müssen dann zur Seite gehen. Das war cool, durch die Spalier zu fahren. Und ich kann mich da immer noch sehr gut dran erinnern. Das war schon cool, wenn man wie in so eine Wand reinfährt. Das ist schon cool. Und wenn die immer weggehen, dann fühlt man sich wie Moses, ne? Das Meer teilt. Aber die müssen natürlich auch weggehen. Und man verlässt sich wirklich als Rennfahrer.
Du Vertrauen, ne?
Du verlässt dich drauf, ja.
Wie findest du den Lippo-Song von Luke und seinen Freunden?
Großartig. Ich bin da vorhin auch vorbeigefahren. Sie haben mir den vorgespielt. Es ist einfach fantastisch. Die haben richtig Spaß, die Jungs.
Ja, geil. Dann freuen wir uns auf morgen. Das wird richtig gut. Live im Ersten natürlich. Morgen Nachmittag seid ihr mit uns live dabei. Den Tourfunk machen wir danach auch. Nur wenige von uns sind hier oben, um das mal kurz zu erklären. Hier oben ist einfach nicht viel Platz für die sogenannte technische Zone, wo die ganzen Übertragungswagen stehen und die Ü-Wagen und Redaktionsmobile. Die stehen alle hinter uns unten in Molenciennes, da wo die Etappe vor 4 Jahren geendet hatte, als Wort von Art gewonnen hatte. Da sind die meisten von uns. Michael Antwerpes und ich werden morgen hier oben sein, die Interviews führen. Und das wird gut. Und wir könnten jetzt eigentlich noch ewig hier so weiter sitzen und einfach die Aussicht genießen.
Machen wir doch, oder?
Machen wir doch. Hier, einmal noch eine Runde bitte. Danke. Also, bis morgen. Wir grüßen euch vom Mont Ventoux.
Bis morgen. Ciao.